Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ihr seht hier das Thema auf der Tafel, Leben an der Quelle, 2. Könige 4, 1 bis 7. Das ist eine Geschichte von Elisa, die wir gleich miteinander lesen wollen. Wir kommen gerade vor zwei Wochen von einer Missionsfreizeit zurück im Allgäu. Das war eine sehr gute Zeit und wir hatten jeden Morgen Bibelarbeiten über den Elisa. Und das hat mich da auch inspiriert, euch da einfach etwas weiterzugeben von diesem Mann Gottes. Das Interessante ist, wenn man das mal nachforscht, also Jesus hat eigentlich laut den Berichten im Neuen Testament am meisten Wunder getan. Und der zweite aber ziemlich weit, also Jesus hat unheimlich viele Wunder getan, aber Elisa ist der zweite, von dem so viele Wunder berichtet werden in der Bibel. Das ist interessant. Ich fange mal so an. Was machen wir, wenn es eng wird? Was machen wir in unserem Leben, wenn es eng wird? Als Evi und ich als junges Paar auf die Bibelschule gingen, das ist schon, weiß gar nicht, fast 40 Jahre her, da haben wir diesen Schritt im Vertrauen auf Gott getan, auch im Blick auf die Finanzen. Gut, als junges Paar oder als junge Menschen, da wagt man viel mehr. Heute würden wir das wahrscheinlich nicht mehr so machen, denke ich. Aber damals haben wir es halt gewagt. Und nach 6 Monaten waren tatsächlich alle Ressourcen ausgeschöpft. Wir hatten kein Geld mehr. Und meine erste Reaktion war, ich war damals in der Zahntechnik tätig vorher und dann habe ich gesagt, gut, ich suche mir jetzt eine Stelle als Zahntechniker. Ich gucke in der Zeitung und so und dann kriegen wir das irgendwie hin, so halbtags vielleicht oder so. Irgendwie kriegen wir das hin. Aber dann hatten wir ein Erlebnis, das uns komplett neu orientiert hat. Wir wussten an einem Tag nicht mehr, was wir zum Mittagessen anbieten sollten, obwohl wir Gäste eingeladen hatten, weil wir einfach das Geld nicht hatten. Und wir gingen am Morgen spazieren, ich hatte da irgendwie keinen Kurs. Und als wir dann in die Wohnung zurückkamen, da stand ein großes Paket vor der Türe, voll mit Lebensmitteln, inklusive Nachtisch. Wir hatten alles, was wir brauchten, um das zu machen. Und dann sind wir in der Bibelschule am Postfach vorbeigegangen und da war ein Umschlag mit Geld drin. Wir wissen es bis heute nicht von wem, der für die nächsten Wochen gereicht hat. Und das war so ein Signalschuss Gottes, wo er uns ganz klar gesagt hat, nein, ich gehe mit euch einen anderen Weg. Wir hatten niemanden von dieser Situation erzählt, aber das war der Beginn eines Begreifens, dass dieser Abschnitt, wo Jesus die Jünger lehrt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und ich werde mich um alles andere kümmern, Matthäus 6, 33, dass das tatsächlich so gemeint ist, wie das da steht. Es handelt sich um eine handfeste Aufforderung an seine Nachfolger und da sind wir immer und immer wieder von Neuem dran am Buchstabieren. Das ist handfest, das ist ganz klar von Jesus. Das ist der Weg, den ich mit euch gehe. Das ist die Quelle, da liegt die Quelle, wenn ihr das tut, wenn ihr das glaubt. Und das sind meine Grundlagen, um mit euch Dinge zu bewirken in dieser Welt, die ihr nicht bewirken könnt, die ihr nicht verändern könnt. Und im Prinzip geht diese Geschichte der Witwe des Prophetenschülers in diese Richtung, die wir jetzt miteinander angucken vom Elisa. Wir lesen das mal, es sind nicht viele Verse, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich sowieso. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte, mein Mann, dein Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr, geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch zu. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihre leeren Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er ihr, nun verkauft das Öl und bezahlt eure Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Wir haben ja in Afrika gearbeitet, sind immer wieder dort und ich muss sagen, diese Situation, die kommt mir sehr bekannt vor, wenn man in diesen Kontexten liest. Und ich denke, wenn man bei uns ein paar hundert Jahre oder vielleicht nur 100 Jahre oder vielleicht auch nur 70 Jahre zurückgeht, dann kennt man diese Situation auch noch. Dass eine Frau Witwe wird und dann ist sie der Willkür ausgesetzt, teilweise in Afrika auch frei, wie Freiwild, ohne Schutz, ohne Rechte. Und dieser rücksichtslose Gläubiger, der hier auftritt und die Söhne versklaven will, das gehört zur Tagesordnung. Das kennen wir. Frauen zum Beispiel in Afrika, dort wo wir waren, wenn sie Witwe wurden, dann blieb nichts anderes übrig. Entweder ihre Großfamilie hat sie wieder zurückgenommen, da wurde ja ein Brautpreis bezahlt, dann ging es auch wieder um das Zurückbezahlen des Brautpreises, oder sie wurde eben die zweite Frau eines anderen Mannes und da war sie die Sklavin und ihre Kinder auch. Die mussten alle die dreckige Arbeit machen, die die anderen nicht tun wollten. Und Elisa ist sich dieser Situation bewusst, ist aber materiell überfordert. Ein menschlich einfacher Weg wäre gewesen, wenn er versucht hätte, den Gläubiger zu beeinflussen, dass er die Schuld erlässt. Wahrscheinlich hätte er eine Chance gehabt, weil er eben geachtet war. Elisa war geachtet, er hatte eine Stellung im Volk mit Respekt. Vielleicht hätte er verhandeln können, einen Kompromiss finden können. Aber nie das, was dann kam. Elisa ist in Gott verankert. Er ist sich bewusst, dass dieser Weg nur das halbe Problem lösen würde, wenn er einen Kompromiss finden würde. Und er weiß, und das finde ich wichtig, wenn Gott hilft, dann hilft er richtig. Bei dieser Witwe ging es darum, zwei Fragen zu lösen. Das erste, wie kann die Schuld beglichen werden und damit die Sklaverei verhindert? Und das zweite, das ist genauso wichtig, wie kann der Familie eine Basis geschaffen werden, damit sie nachher selbstständig weiterleben kann? Das sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Es nützt nicht viel, wenn ich einfach nur die Schuld wegkriege und nachher kommt das gleiche Problem wieder. Ich kann nicht weiterleben. Ich weiß nicht, auf welcher Basis ich weiterleben soll. Also waren es zwei Dinge, die Gott hier lösen musste, als die Witwe zum Elisa kam. Und wir erkennen hier wieder dieses besondere Handeln Gottes, das unserem menschlichen Denken und Handeln zunächst einfach fremd ist. So wie Gott hier handelt, das ist irgendwie fremd. Und ich glaube, es bleibt immer ein Stück fremd, wie Gott Dinge, Probleme löst in unserem Leben. Und zwar, der letzte Besitz wird zur Grundlage des Eingreifens Gottes. Ein letzter Krug Öl ist alles. Vorher hat Gott nicht eingegriffen. Der letzte Krug, der ist die Lösung. Aber dieser letzte Rest, das wenige, was sie noch hat, das wird zur fließenden Quelle, die erst versiegt, als nichts mehr da ist, um es hineinzuschütten. Gottes Hilfe ist eine Quelle, zu der er uns den Zugang öffnet. Und ich möchte heute Morgen zwei Quellbereiche ansprechen, die hier genannt werden in diesem Text, die wir akzeptieren müssen oder auf die wir uns einlassen müssen, damit wir diese Quelle, den Zugang zu dieser Quelle finden. Der erste Quellbereich, Gottes Hilfe ist in der Not und nicht vor der Not. hier. Es gibt vielleicht Ausnahmen in unserem Leben, die kennen wir aber nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie oft Gott mich bewahrt hat, zum Beispiel auf der Straße. Manchmal so habe ich so Erlebnisse, wo ich ganz knapp an etwas vorbeigeschrammt bin. Manchmal ist meine Frau dabei, die dann furchtbar erschreckt. Das sind Momente, wo ich merke, oh, da hat jetzt Gott wirklich Bewahrung geschenkt. Aber oft weiß ich überhaupt nicht, wovor Gott mich bewahrt hat. Aber was wir am meisten brauchen, ist die Hilfe in der Not. Und warum brauchen wir Hilfe in der Not? Weil die Gefahr am größten ist, in diesem Moment, dass wir abhängen. Dass wir menschliche Wege gehen, eigene Lösungen, eigene Krücken basteln. Die dann sehr oft in noch viel schlimmere Verstrickungen führen. Ihr kennt es sicher auch, oder ihr habt es mit anderen Menschen, bei anderen Menschen erleben können, dass wenn wir eigene Wege gehen, wenn wir menschliche Lösungen versuchen, dass wir oft Dinge noch viel schlimmer machen oder dass wir uns noch viel mehr verirren und verstricken in den Problemen, die da sind. Ähnlich wie diese Sklaverei, die der Frau gedroht hat, wenn sie diesen menschlichen Weg gegangen wäre und eine menschliche Lösung für dieses Problem gesucht hätte. Und was wichtig ist, ist einfach, dass es ist das Spezialgebiet Gottes, die Hilfe in der Not. Überlegt mal, was ihr schon alles an Versen kennt, wo das ganz deutlich in der Bibel gesagt wird. Habt ihr gerade ein paar? Habt ihr gerade einen Vers? Ja, das ist der, genau, das ist der Top-Vers, gell? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Genau. Es gibt ganz viele Verse in der Bibel, müsst ihr mal gucken, wo genau das zum Ausdruck gebracht wird, wo Gott dir sagt, wenn du in der Not bist, dann komm zu mir. Such nicht irgendwo anders, probier es nicht selber, komm zu mir. Ich bringe noch einen Vers hier, Jesaja 40, 31, kennt ihr auch gut. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Harren heißt ja die Hilfe bei Gott erwarten, ne? Aushalten, eine Situation aushalten in der Not und auf Gott vertrauen, bei Gott suchen. Die kriegen neue Kraft. Das heißt, in dem Moment, da haben sie nicht die Kraft, da haben sie nicht die Lösung. Sind im Problem verhaftet und sind müde und unvermögend. Vers 29 davor wird es so geschildert. Wir sind müde und unvermögend. Und dann, wenn du auf den Herrn harrst, wenn du da suchst, dann bekommst du neue Kraft. Und zwar so, ich finde das Bild so wahnsinnig toll, ne? So ein Adler, der da aufschwingt mit seinen Flügeln. Ich würde es gerne mal machen, ne? Vielleicht können wir das mal im Himmel machen, so mit Adlersflügen da irgendwo hochschwingen. Das ist so ein Bild der Freiheit, so ein Bild der Kraft, so ein Bild der Unabhängigkeit. Ich kann wieder davonfliegen, ich habe wieder neue Horizonte vor mir. Das ist das Bild hier. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das sind Verheißungen, die hier drin stecken. Die sind nicht menschlich erfassbar oder menschlich machbar, sondern das ist etwas, was Gott in deinem Leben tun kann, wenn du diesen Weg gehst, wenn du auf ihn vertraust, wenn du auf ihn wartest, wenn du dich nach ihm orientierst, wenn du in der Not bist. Und er schenkt das in der Not, diese Kraft, diese Geduld, diese Zähigkeit durchzuhalten. Aber es wird uns oft noch das Letzte abverlangt, was wir haben. Und das ist das Bild hier auch von diesem Erlebnis der Witwe bei Elisa. Er fragt, was hast du noch? Nur noch ein Krug Öl, ein Krug, das Letzte, was ich habe. Wir kriegen neue Kraft, wenn wir das Letzte, was wir haben, an Energie, an Konzentration, an Gedanken, an Lösungsversuchen die wir angehen, wenn wir das Letzte wirklich Gott geben und sagen, Herr, bei dir, ich möchte an dir festhalten, ich möchte von dir erwarten, dass wir dort unsere Kraft investieren, so wie es die Witwe auch erleben durfte. Das ist der erste Quellbereich. Gottes Hilfe ist in der Not und nicht vor der Not. Und das Zweite, das Wenige, was wir haben, kann Gott vermehren. Gott knüpft immer wieder an dem Wenigen an, das wir haben, wenn wir es ihm zur Verfügung stellen. Gucken wir in die Bibel rein. Es sind die 5 Brote und die 2 Fische, die zu Jesus gebracht werden und die Tausenden von Menschen zum Abendbrot werden. Und keiner geht hungrig davon. Das hat nicht die Person gemacht, die das zu Jesus gebracht hat, sondern das hat Gott gemacht. Aber das Wenige, was wir bringen, das vermehrt er. Wir müssen es aber bringen. Das Wenige müssen wir bringen. Ich bringe mal 2 Beispiele. Eines ist aus dem säkularen Bereich. Da wird einfach ein Prinzip deutlich, das wir gut kennen hier in unserer Industriegesellschaft heute. Und zwar, das eine ist das Sense for Help bei der Familie Bosch. Wir haben da kürzlich mal Folgendes erlebt. Die Evi hatte die Idee, wir könnten mal bei unseren Kurzzeitern ein bisschen nachfragen, wenn die irgendwo studieren, duales Studium machen oder so bei einer Firma, die haben ja manchmal solche Hilfsfonds, könnten wir die mal anzapfen für bestimmte Projekte. Wir hatten ein Projekt oder wir haben gerade ein Projekt im Tschad laufen, eine Gemeinde dort, die eine Schule selber aufgebaut hat, 4 Jahre, also die ersten 4 Jahre selber aufgebaut hat. Viele muslimische Kinder, die dorthin kommen, und die Eltern dieser muslimischen Kinder, die kamen zu den Kirchenvorstehern und haben gesagt, könnt ihr nicht weitermachen, wir wollen, dass unsere Kinder bei euch in die Schule gehen und nicht in die staatliche Schule, weil sie gemerkt haben, sie lernen wirklich viel und sie kriegen eben auch Werte mitvermittelt. Und dann haben sie uns gefragt, könnt ihr uns helfen, weil das schaffen wir nicht. Und dann haben wir das dieser Kurzzeiterin da bei der Firma Bosch gesagt, die ein duales Studium macht. Und die hat dann den Antrag gestellt, wir mussten das dann alles ausfüllen und so. Und dann haben wir jetzt kürzlich die Nachricht bekommen, 8.000 Euro Zuschuss zu diesem Projekt. Super. Und wie funktioniert das? Die Beschäftigten, die verzichten einfach auf die Centbeträge am Ende ihres Gehalts monatlich, die das wollen. Also wenn du 2.554,16 € verdienst, dann verzichtest du auf 16 Cent. Und das fließt dann alles in so einen Fonds rein. Und dieser Fonds, der finanziert dann eben weltweit alles Mögliche. Und durch diesen Verzicht von ganz wenig kommt ganz viel raus. Ich glaube, es gibt auch andere Firmen, die das machen. Wir müssen jetzt mal noch ein bisschen unseren Horizont erweitern. Also wenn ihr noch Ideen habt, kommt auf uns zu. Wir sind da gerne bereit, einfach weitere Projekte über diese Schiene zu finanzieren. Aber einfach, um zu zeigen, das funktioniert schon in der säkularen Welt. Aus dem Wenigen kann viel werden. Ein einfaches Prinzip und vielen Menschen wird geholfen. Tolle Projekte können realisiert werden. Und dann habe ich noch ein anderes Beispiel. Die Frank Gina Story. Ich sage jetzt mal Frank Jenner, ne? Das wird so geschrieben, das ist einfach Deutsch dann. Und der Frank Jenner, der war in seinem Leben zunächst mal ein schwer erziehbares Kind, der aufs Schiff musste, weil die Eltern und Erzieher mit ihm nicht fertig wurden. Also hat man das früher gemacht, ne? Heute macht man es anders, aber damals hat man sie einfach aufs Schiff geschickt und dann haben die Disziplin gelernt und so weiter und alles mögliche andere auch. Und danach suchte er sein Glück im Glücksspiel. Und dann ist er Jesus begegnet, irgendwann. Und das hat sein Leben total verändert. Und aus Dankbarkeit für seine Rettung hat er Gott versprochen, dass er täglich ca. 10 Personen mit seinem Glauben anspricht. Und so hat er einfach Leute auf den Flaniermeilen in Sydney angesprochen, in der George Street, mit wenigen Worten, immer dieselbe Frage. Junger Mann oder junge Frau, wenn Sie heute Nacht sterben würden, wo würden Sie landen, im Himmel oder in der Hölle? Das war alles, was er gefragt hat. Ganz einfache Frage. 10 Leute am Tag. Ein weltweit bekannter Prediger, der Francis Dixon, hat im Laufe der Zeit in England, Indien und Amerika insgesamt 10 Leute getroffen, die zum Glauben gekommen waren und die alle eine erstaunlich ähnliche Geschichte erzählt haben. Den Anschluss hatten alle durch einen unscheinbaren Mann auf der George Street bekommen, der ihnen diese einfache Frage stellte. Und weil ihn das brennend interessierte, diesen Mann kennenzulernen, reisten er und seine Frau nach Sydney, um ihn zu treffen. Als Dixon diesem einfachen Frank Jenner gegenüberstand oder gegenüber saß und von der Geschichte der Menschen berichtete, die durch Jenners Zeugnis zum Glauben an Jesus gekommen waren, brach dieser in Tränen aus. Und er fiel auf seine Knie und dankte Gott. Und Jenner erklärte seinen Gästen: Wisst ihr, ich habe vorher noch nie gehört, dass jemand, mit dem ich geredet habe, zum Glauben gekommen ist. Manche haben sich zum Glauben bekannt, als ich mit ihnen sprach, aber mehr habe ich nie erfahren. Zu der Zeit hatte Frank Jenner schon über 16 Jahre es circa 10 Personen täglich gesagt. Das muss man mal ausrechnen. Ich habe es jetzt heute Morgen nicht gemacht, aber könnt ihr selber ausrechnen. Es war jedoch das erste Mal, dass er von bleibenden Auswirkungen seines Dienstes erfuhr. Wie stand es um die 100.000 anderen, die angesprochen wurden? Ging irgendjemand von ihnen mit dem Herrn? Sie wussten es nicht. Er sprach das Wesentliche an und traf, ohne es zu wissen, die Herzen der Menschen. Ohne auf den Erfolg zu achten, tat er treu seinen Dienst. Diese 10 Menschen, da war Dixon sich sicher, waren nur die Spitze des Eisberges, die Spitze des Eisberges. Weil wenn allein schon, er hat Leute getroffen von den 10, die hatten selber schon wieder multipliziert. Und was Gott daraus gemacht hat, aus diesem Wenigen, das war einfach unglaublich. Mr. Jenner hatte die Art, wie er Menschen auf der Straße angesprochen hat, von Gott bekommen. Er ist ihnen mit Respekt und mit Wertschätzung begegnet und diese Gabe hat er einfach eingesetzt. Und die Frage an uns ist, was ist das Wenige bei dir, das Gott gebrauchen möchte? Ich denke, wir sollten das mal ganz konkret vor Gott bewegen. Es gibt ganz viele Christen, die von sich denken, dass sie nicht viel zu bringen haben. Und ganz viele, die deshalb ihre Gaben nie in der Gemeinde oder in der Mission einbringen. Ich bin davon überzeugt, wenn jeder mal ganz ehrlich zu Gott sagt, Herr, ich sehe nicht viel bei mir. Vieles traue ich mir auch gar nicht zu. Aber ich will dich jetzt einfach mal konkret darum bitten, zeig mir, was das Wenige bei mir ist, das du vermehren möchtest. Zeig mir das einfach, bete es einfach mal. Und dann kann Gott noch viel mehr in unseren Gemeinden, in unserer Umgebung, in unseren Missionen, in seinem Reich bewirken. Und Jesus wartet auf solche Gebete. Er wartet darauf, dass du ihm diese Frage stellst, damit er dir darauf antworten kann. Das Wenige, das du hast, kann Gott vermehren. Wir können es nicht, aber Gott kann das und er will das. Und darauf kommt es an, auf das, was du hast, nicht auf das, was du nicht hast. Gott kann und will es vermehren. Du kannst es nicht, du kannst es ihm nur bringen. Und ich möchte uns heute einfach das als Hausaufgabe ein Stück weit mitgeben. In den Ferien Hausaufgaben, ne? Aber die Eltern sind ja nicht in den Ferien. Ne? Gottes Hilfe in der Not, nicht vor der Not. Wenn du jetzt in einer Not steckst und wenn du in der beginnenden Woche vielleicht in eine Not hineingerätst, groß oder klein, dann sag deiner Seele, diesem manchmal hyperaktiven Teil in dir, das ganz schnell durch den Wind ist, also so erlebe ich das bei mir oft, dann sag dieser Seele, stopp, das Spezialgebiet Gottes ist die Hilfe in der Not. Dann sag's ihr. In der Bibel werden wir auch dazu aufgefordert, zu unserer Seele zu sprechen. Und manchmal musst du das machen, wenn du in der Not bist. Du musst deiner Seele was sagen. Jetzt hör mal auf Gott. Hör mal, was er dir sagt. Und dann lies deiner Seele diesen Vers vor. Jesaja 40, 31, ich habe ihn nochmal reinkopiert aus der Hoffnung für alle. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Dann lies deiner Seele das vor. Und dann kümmere dich darum, das Wenige, das du hast, kann Gott vermehren. Bete und ringe darum, Herr, was ist das Wenige, was ich dir jetzt in dieser Situation geben kann? Was ist das Wenige? Und dann zeigt dir Gott etwas, wenn du das wirklich betest. Vielleicht sagt er, du kannst mir jetzt einfach dein Vertrauen schenken. Ganz wenig, ne? Aber auch ganz viel. Du kannst mir jetzt einfach dein Vertrauen schenken. Und wenn du es machst, erfüllt dich sein Friede und du weißt, dass du auf Gottes Eingreifen warten kannst. Wenn du es nicht machst, erlebst du das nicht. Oder er sagt, mach jetzt einfach das Naheliegende und ich kümmere mich um den Rest. Und du merkst, wie du an Gott loslassen kannst und er dich befreit von der Last, die du nicht tragen kannst. Und ich glaube, das ist das Leben an der Quelle. Das ist das, was Gott uns zeigt, wo er uns einen ganz einfachen Weg zeigt, der aber wieder so viel mit Kampf verbunden ist in uns oft. Wenn du den Eindruck hast, ich bin gerade in der Sackgasse, meine Seele ist gerade durch den Wind, dann möchte ich dir einfach anbieten, dann komm nachher hier nach vorne, ich bete gerne mit dir oder irgendjemand von den Verantwortlichen hier. Komm zu einer Person deines Vertrauens, dann geh hin und bete mit der Person. Und wir ringen darum, dass Gott diesen Lösungsweg zeigt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Gott konkret beim Wort nehmen, weil er hört konkret auf Gebete, die ernst gemeint sind von seinen Kindern. Und damit möchte ich schließen und möchte mit uns noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns deine Worte gegeben hast, die uns manchmal so fremd sind, die so entfernt sind von unseren Gewohnheiten, wie wir handeln und wie wir Dinge anpacken. Und du hast uns diese Geschichte heute auch von der Witwe da vor Augen geführt, mit diesem Bezug auch in unser Leben hinein. Du machst uns deutlich, Herr, dass du nie zu spät kommst, auch wenn wir es manchmal denken. Und dass du immer einen Weg hast, auch wenn wir den Weg überhaupt nicht sehen. Und du forderst uns heraus, dass wir das Wenige, was wir haben, zu dir bringen, damit du es multiplizieren kannst. Herr, wir danken dir für all die Beispiele, die wir haben in deinem Wort, für die Beispiele, die wir sonst haben von Menschen, die dich erlebt haben, die das einfach gemacht haben. Und ich weiß nicht, wer hier in diesem Raum jetzt in so Nöten drinsteckt, wo er einfach entmutigt ist, wo er kein Ziel sieht, keine Lösung sieht. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihm hilfst, diese Not vor dich zu bringen und dir das letzte Vertrauen, das er hat, auch zu geben, damit du etwas tun kannst, was er nicht tun kann und was niemand tun kann. Ja, und ich danke dir für all die Beispiele in unserem Leben, wo wir das schon sehen durften, immer wieder mit großem Erstaunen, wie du Dinge zurechtrückst, wie du zur rechten Zeit Türen öffnest, die wir nicht gesehen haben. Ja, da ist so vieles und wir loben und preisen dich dafür, dass du auf so einer persönlichen Ebene mit jedem Einzelnen von uns durch das Leben gehst. Und du möchtest, dass wir das noch viel mehr erleben, dass wir noch viel mehr damit rechnen. Ob das in Dingen sind, wo wir krank sind, ob das in Dingen sind, die uns materiell in Not gebracht haben, ob das Dinge sind, wo wir große Konflikte haben, wo wir nicht wissen, wie etwas weitergeht. Herr, all diese Bereiche, das ist dir überhaupt nicht egal, sondern genau diese Dinge sollen wir vor dich bringen. Und da hilft uns dabei und lass uns diesen Weg des Glaubens gehen, den Weg der Erwartung, dass du dich um das kümmerst, was wir brauchen, wenn wir nach deinem Reich trachten. Ja, und so segne du uns und begleite du uns in unsere Nöte, in unseren Alltag hinein und lass uns mit dir rechnen, Herr, ganz konkret. Amen.